Herr McDonough, willkommen beim Projekt Träumen für Deutschland.
Es ist mir eine Ehre.
Sie sind einer der visionärsten und erfolgreichsten Architekten der Welt. Sie wurden in Tokio geboren, sind unter anderem in Hongkong aufgewachsen, leben heute in den USA und sind nun gerade dabei, in China 7 komplett neue, umweltgerechte Städte zu entwerfen, die im Laufe der nächsten 12 Jahre etwa 400 Millionen Chinesen ein neues Zuhause bieten sollen. Welcher Traum steht im Zentrum Ihres Lebens und Ihrer unglaublichen Karriere?
Ich würde gerne die Themen meiner Kindheit, etwa Armut, Krankheit und Mangel, in einer Welt zusammenführen, in der die Leute miteinander teilen können. Ich glaube, die zentrale Idee ist, dass die Welt ein Ort voller Reichtum ist. Reichtum an Sonnenlicht. Wir können das Energieproblem lösen. Wir haben bereits einen Kernfusionsreaktor von gigantischem Ausmaß, der nur 8 Minuten von uns entfernt und drahtlos mit uns verbunden ist. Es wäre unmöglich, ein noch perfekteres Energiesystem als die Sonne zu erfinden. Wir haben bereits eine permanente Kernfusion, die rund um die Erde zur Stelle ist, wann immer wir sie brauchen. Das Energieproblem wird also gelöst werden. Das ist der Traum. Der Traum von einer vergnüglich vielfältigen, sicheren, gesunden, gerechten Welt mit sauberer Luft, Energie, Erde und sauberem Wasser. Wirtschaftlich gerecht, ökologisch und elegant und genussvoll. Punkt.
Herr McDonough, das Dach des Deutschen Reichstages ist, wie Sie vielleicht wissen, offen für Besucher. Sie können da hochgehen. Ich stand also vor einer Weile da oben und schaute auf all diese grauen, mit Teerfolie gedeckten Hausdächer Berlins und sprach mit einem Kollegen darüber, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wenigstens einen Teil dieser Häuser mit Dachgärten zu versehen. Und mein Kollege gab mir dann eine in gewisser Weise typisch deutsche Antwort. Er sagte: Das ist eine fantastische Idee, aber das wird nie geschehen. Herr McDonough, wie überwinden Sie in Ihrem Beruf genau diese Mentalität von das wird ja eh nix oder das klappt ja doch nie?
Das ist genau die Welt, in der ich lebe. Wir haben für den Autohersteller Ford das größte begrünte Dach der Welt gebaut. Bei Ford haben uns alle, außer Bill Ford selbst, gesagt, dass das nicht machbar sei. Wir verlassen uns bei sowas dann immer auf die 7 Fragen der Zen-Philosophie. Wir sagen also: Warum ist das nicht machbar? Irgendjemand sagt dann bestimmt, weil sowas noch nie gemacht wurde. Warum ist das noch nie gemacht worden? Weil es nicht kosteneffizient ist. Warum ist es nicht kosteneffizient? Weil das Dach zu schwer würde. Warum würde es zu schwer? Weil du so viel Erdreich brauchst. Warum brauchst du so viel Erde? Und schließlich hatten wir dann eine 4 cm dicke Schotterschicht auf dem Dach und legten saftig grüne Pflanzenmatten drauf, die einst in Ostdeutschland entwickelt worden waren, um während des Kalten Kriegs Flugzeughangare zu tarnen. Wir haben diese Matten gefunden, damit experimentiert und das Projekt realisiert. Und wir haben Ford im Vergleich zu herkömmlichen Regenwasserablaufsystemen $35 Millionen gespart. Dieses System haben wir dann noch mit versickerungsfähigen Parkplätzen kombiniert und alle haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Warum? Weil sowas noch nie gemacht wurde. Warum? Weil das sicher nicht funktioniert. Warum? Weil es bestimmt zu viel kostet. Warum? Und so weiter. Wir haben Parkplätze gebaut, auf denen Regenwasser versickern kann. War das teuer? Nein. Du musst einfach immer weiter fragen. Warum nicht? Und die kreativen Leute machen sich an die Arbeit. Niemand kann uns nehmen, uns beim Blick über die Dächer von Berlin die Frage zu stellen, warum nicht? Und uns an die Arbeit zu machen.
Im heutigen Deutschland, das über Jahrhunderte erbaut und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, ist ja schon sehr viel Fläche verbaut. Sind diese umweltgerechten, fußgängerfreundlichen, gesunden Städte, wie Sie sie derzeit in China planen und bauen, ist das nur etwas für boomende Entwicklungsländer oder könnten wir so eine Renaissance des Städtebaus auch in Deutschland haben?
Sie können und müssen das haben, und zwar einfach, weil es so viel Spaß macht. Stellen Sie grundlegende Fragen. Können wir unsere Gebäude zum Beispiel in hellen Farben anstreichen, sodass sie in nördlicheren Breiten das Licht in die Straßen reflektieren? Ihr könntet die Straßenbeleuchtung austauschen, sodass die Menschen gut ausschauen und nicht wie in einem Aquarium erscheinen. Ihr könntet drahtlose Sensoren in der Stadt installieren, die nur angehen, wenn Fußgänger vorbeikommen, sodass die Stadt mit Licht, Klang und Gerüchen pulsiert. Städte können eine angenehme Spielfläche menschlicher Erfahrung sein. Und das sind nur simple mechanische Aspekte. Wir könnten eine Stadt der Stille entwerfen. Wir entwickeln schon Apartmenthäuser, die still sind. Du hörst weder die Leute über dir noch unter dir. Du bist wirklich in deinem eigenen Raum. Und das ist so wichtig wie eine angenehme Wohntemperatur und die Beleuchtung. Es geht also um Details und auch um den Spirit einer Stadt.
Relates to every detail, but it also relates to the spirit of the city. Die meisten Apartmenthäuser in Europa und genauso auch in den USA sind immer noch für die eigentlich im Verschwinden begriffene klassische Kleinfamilie ausgelegt. Die meisten Architekten scheinen irgendwie zu übersehen, dass zum Beispiel immer mehr Mütter ihre Kinder alleine großziehen oder dass auch viele alte Menschen sich kein Altersheim mehr leisten können und lieber neue Formen von Wohngemeinschaften ausprobieren würden. Wie könnten wir also Deutschlands Städte wieder humaner und sozialer und auch zeitgerechter machen?
Nun, ihr seid schon einmal mit einem guten öffentlichen Nahverkehr gesegnet. Das ist nicht so wie hier in den USA, wo öffentliche Verkehrsmittel wie eine Strafe behandelt werden. Bei uns in den USA wird die Bevölkerung unter 16 und über 65 ihrer Mobilität beraubt. Das Resultat ist, dass die jungen Leute bei uns Gangs gründen, weil sie eine Gemeinschaft haben wollen, während die alten Menschen einfach in Altersheime abgeschoben und von der Kultur der Jungen und Mittelalten abgeschnitten werden. Was gerade passiert, ist, dass die Gemeingüter zerstört werden. Das ist das Gemeingut unserer Umwelt, aber auch das Gemeingut unserer gemeinsamen Geschichten. Wir verlieren unsere Überlieferungen. Wir verlieren die Verbindungen zwischen unseren Alten und unserer Jugend. Mein Vorschlag für Europa und Deutschland wäre folgendes. Nutzen wir doch die neuen Technologien wie Global Positioning und Handy-Telefonie und errichten ein System, wo zum Beispiel ein 10-jähriges Kind in Hannover das Wort Violine eintippen kann und wo ein alter Mensch, zum Beispiel eine Geigerin in einem Altersheim, ebenfalls das Wort Violine in ihr Handy eintippt und wo noch eine dritte Person, ein ehrenamtlicher Rentner irgendwo in der Stadt, das Wort Fahrdienst eintippt. Und damit hätten wir plötzlich ein Mobilitätssystem, wo das Kind zu Hause abgeholt und zu der Geigenlehrerin gefahren wird, die vielleicht im Rollstuhl sitzt und die nun diesem Kind Geigenstunden geben kann. Und ohne Ausnahme könnte dann jedes Kind, das Geige spielen will, auch den nötigen Unterricht bekommen. Die Kinder würden von einem älteren Menschen zu einer bestimmten Uhrzeit abgeholt werden. Die Menschen mittleren Alters und aus der Mittelschicht müssten dann nicht mehr ihr Leben lang für den Erhalt von zwei Autos schuften oder sich endlos Sorgen über die Ausbildung ihrer Kinder machen. Die ältere Generation hat dann wieder Kontakt mit der Jugend und hilft den Jungen, während sie gleichzeitig ihre eigene Geschichte erzählen können.
Sie betreiben ja mehrere Firmen und Stiftungen. Sie sind Designer, Berater, unter anderem der chinesischen Regierung. Sie sind Lehrer, sie halten rund um die Welt Vorträge und schreiben Bücher. Die Welt zu verändern ist keine kleine Aufgabe. Was tun Sie, Herr McDonough, wenn Sie sich überfordert oder vielleicht sogar überwältigt fühlen?
Dann spreche ich mit Michael Braungart in Deutschland, dem Co-Autor meines Buches Cradle to Cradle, meinem gedanklichen Kollegen.
Sie sagen also, dass wir alle einen solchen Verbündeten brauchen.
Wir alle brauchen ein starkes Gegenüber, jemanden, der uns ermöglicht, unsere eigene Mittelmäßigkeit zu feiern. Ich bin ein sehr mittelmäßiger Chemiker, ich bin ein mittelmäßiger Pianist. Ich feiere meine Mittelmäßigkeit, denn ich bin ein sehr guter Architekt. Wenn ich also überwältigt bin, dann typischerweise, wenn ich mich außerhalb meines Territoriums bewege. Ich habe einen künstlerischen Verstand und arbeite kreativ. Michael ist mein Gegenüber, er ist ein Wissenschaftler, er versteht die Moleküle, er versteht die Philosophie, die wir gemeinsam entwickeln. Wir haben sehr interessante Dialoge. Wenn ich etwas sage, dann sagt er nicht, das ist aber erstaunlich oder das ist schön. Er sagt einfach nur, das ist interessant und dann könntest du aber auch noch das Folgende tun. Und dann erzählt er mir etwas völlig Abwegiges und ich sage, ja genau, und dann könnten wir noch dies und jenes tun. Das verläuft wie eine Improvisation. Wir verwenden nie das Wort Nein und wir sagen nie, oh mein Gott, sondern immer nur Ja und. Das Improvisieren hört nie auf. Du weißt nie, wohin die Reise geht.
Wenn Sie einen Slogan für Deutschlands Jugend formulieren könnten, in dem Ihre eigenen Hoffnungen und Ihre eigenen Träume für Deutschlands mögliche Zukunft enthalten sind, wie könnte dieser Slogan lauten?
Ich glaube, etwas Schönes, zum Beispiel, liebt die Kinder aller Arten für alle Zeiten. Etwas, was eine Aktivität vermeidet, die über Liebe hinausgeht, oder auch Adjektive und Adverbien, die zu stimulierend wären. Wenn du etwa das Wort heftig verwendest, kann das auch als Aggression aufgefasst werden. Wenn du Worte wie resolut, müssen oder sollen verwendest, gerät das zu einer schrillen Forderung und reißt die Leute von den Stühlen, als ob sie irgendeiner Pflicht nachkommen müssten. Ich hätte gerne etwas, das sich an den Kern des Individuums wendet und keinen Aufruf an die Massen von irgendeinem Pädagogen. Ich will keinen Ismus. Die Ismen waren Teil unseres Problems, gerade in Deutschland.
Ja.
Ich würde also sagen, dass Liebe dabei sein sollte, aber kein Ismus, wie etwa bei den Hippies. Einfach nur Liebe für die Lebewesen in allen Zeiten. Hör auf dein Innerstes, schau dir das Treiben in deiner Welt an, frag dich, welche Auswirkungen das alles für eine lokale Kultur irgendwo anders haben könnte. Gibt es ihnen Freiheit von Tyrannei? Respektiert es ihr Bedürfnis zu leben, das Bedürfnis nach Freiheit, das Bedürfnis, persönliches Glück anzustreben? Die Vorstellung, dass jemand anderes dir vorschreibt, wie du zu sein hast, oder dass du jemand anderem vorschreibst, wie sie oder er zu sein hat, das ist Tyrannei. Sei die Liebe aller Kinder. Dann passiert es auch nicht mehr, dass ein Umweltschützer ein Kind in Indien als ein Problem der Überbevölkerung beschreibt. Wenn das die Wahrheit wäre, gäbe es keine Menschenrechte mehr. Schau nicht auf Industrieprodukte und sag, das ist aber schlecht und voller Giftstoffe. Nein, schau es an und sag, wäre es nicht wunderbar, wenn dieses Produkt wie ein lebender Organismus wäre, wenn es gesund wäre, wenn es wachsen würde, wenn es solargetrieben wäre und ähnlich wie ein Lebewesen über einen Stoffwechsel verfügen würde? Wenn wir unsere industriellen Rohstoffe neu designen würden, sodass sie sich in wirklichen Kreisläufen erneuern und so, dass alle von dieser Technologie profitieren könnten, statt nur einiger weniger, während wir andere Arten ausrotten. Ja, das wäre es für mich. Wie lieben wir die Kinder aller Arten für alle Zeiten?
Herr McDonough, kommen wir zu unserer Kernfrage an Sie. Mit allem, was Sie über Deutschland wissen und mit Deutschland oder vielleicht sogar in Deutschland erlebt haben, was ist Ihr eigener hoffnungsvollster, radikalster, innovativster und möglicherweise auch herausforderndster Traum für Deutschland und für Deutschlands Rolle in der Welt?
Ich liebe die Idee, dass die Deutschen, und das klingt wahrscheinlich ein bisschen schräg, dass die Deutschen in ihrer Psyche und ihrer Kultur diese gemeinsame Vorstellung davon hegen, dass sie die Fähigkeit haben zu führen. Und ich finde, ihr solltet das tun. Ich denke, ihr könnt zu großer Zerstörung führen oder zu großer Hoffnung. Und während ich eine große Zahl von Staatsoberhäuptern in der Welt sehe, sehe ich keinerlei Führer. Da sind viele Hegemonisten, Plutokraten und Stimmrechtsaktivisten, aber keine Führer. Zu führen ist eine schwerwiegende Verantwortung und muss deshalb auf Prinzipien beruhen. Diese Prinzipien können negativ oder positiv sein. Die Prinzipien Deutschlands in der Mitte des letzten Jahrhunderts waren nach Ansicht vieler Leute außerhalb Deutschlands und auch innerhalb Deutschlands grundlegend falsch. Wenn eure Grundprinzipien aber darauf beruhen würden, alle Lebewesen für alle Zeiten zu lieben, dann wäre es kaum möglich, ein unterdrückendes Regime zu entwickeln. Ihr habt die Fähigkeit zu führen und ihr werdet von vielen als Anführer betrachtet. Ich würde an eurer Stelle, also eurer Verantwortung und eurem Charakter gerecht werden und nach euren höchsten Potenzialen streben.
Wenn eine junge Person in Deutschland auf Sie zukommen würde und sagen würde, ist ja alles schön und gut, Herr McDonough, aber ich habe trotzdem nicht die geringste Ahnung, was mein Traum für mich selbst oder für Deutschland sein könnte. Was würden Sie dieser Person sagen?
Ich würde sagen, engagier dich für eine Revolution der Hoffnung.
Wie erklären Sie es sich, Herr McDonough, dass Deutschland rund um die Welt als hoffnungsvolles Vorbild gilt, wenn es um erneuerbare Energien geht oder um neuartige Recyclingpolitik? Und auch wenn Sie auf Umweltkonferenzen in Asien oder Amerika gehen, ist Deutschland dort ja immer präsent und wird als eine Führungsnation respektiert. In Deutschland selbst, zu Hause, gilt Umwelttechnologie und das wirtschaftliche Versprechen dieser Technologien letzten Endes immer noch als ein Randthema.
Das ist überall dasselbe. Grüne Technologien werden überall als Randthema betrachtet. Das Angenehme ist aber, wie Thomas Jefferson einst sagte, dass es nur 5% der Bevölkerung braucht, um eine Revolution loszutreten. Wenn wir also erst einmal 5% dieser Industrien dazu bekommen, grüner zu werden, dann kommt plötzlich dieser Wendepunkt und die Leute werden aufwachen. Wenn die Führer also erst einmal so denken, werden die Manager ihnen folgen.
Einige Ihrer Ideen sind radikal, zum Beispiel die Idee einer Stadt ohne jeden Müll oder die Vorstellung, dass unser Verbrauch an Ressourcen so gestaltet werden könnte, dass er für die Ökosysteme der Erde sogar vorteilhaft wäre. Was ist Ihr eigener persönlicher größter Traum für Ihr weiteres Leben?
Ich würde sagen, meine Familie so sehr zu genießen, wie nur irgend möglich.
Und Sie haben aber nicht vor, sich in den Ruhestand zu begeben, oder?
Nie von meiner Familie, die genieße ich schon heute.
Herr McDonough, danke, dass Sie uns einige Ihrer Träume erzählt haben.
Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Viel Erfolg in China und alles Gute.
Ihnen auch, das ist ein wunderbares Projekt.